Und noch einmal eintreten lassen, Jakob und Anton. Ich hoffe, jetzt geht's. Okay. Als er wieder wach wurde, war es hell und die Bäume waren voll Vogelgezwitscher. Er gähnte und streckte sich. Er war müde und steif und sein Haar war nass vom Tau. Das schwarze Pferd dagegen sah frisch und munter aus. Es blickte ihn mit wachen Augen an. Guten Morgen, sagte Thiuri. Wir müssen gleich weiter, verstehst du? Ich kann nicht behaupten, dass ich darauf brenne, mich auf den Weg zu machen. Aber im Morgenlicht sieht doch alles ganz anders aus. Er schaute sich um. Seine ängstlichen Gedanken während der vergangenen Nacht waren unnötig gewesen. Niemand war zu sehen. Wenig später saß er wieder im Sattel, gestärkt durch ein karges Frühstück, das aus dem letzten Stück Brot und einem Apfel bestanden hatte. Er kam an den großen Weg, der ganz verlassen aussah. Es war noch früh am Morgen, wahrscheinlich nicht viel später als 7 Uhr. Trotzdem ritt er nicht auf dem Weg, sondern genau wie am Vortag parallel dazu. Was parallel bedeutet, haben wir ja geklärt. Weiß doch jeder, ne? Direkt nebenher. Er kam ziemlich schnell voran, weil die Bäume hier weit auseinander standen und es wenig Unterholz gab. Eine Zeit lang ritt er dahin, ohne jemanden zu begegnen oder etwas Besonderes zu sehen. Seine Müdigkeit verschwand und er war guter Dinge. Das Wetter war schön, die Sonne schien durch die Bäume und malte goldene Lichter auf die Blätter. Die Reise zum Reich von Unauwen schien nicht mehr so weit und gefährlich zu sein. Er kam an ein paar Sträuchern vorbei, an denen rote Beeren wuchsen, und stieg ab, um so viel wie möglich davon zu pflücken. Während er damit beschäftigt war, traf ein bekanntes Geräusch sein Ohr. Das Klick-Klack von Pferdehufen. Er hockte sich hinter die Sträucher und spähte hindurch. Kurz darauf sah er sie vorbeikommen und all seine gute Laune war dahin. Zwei rote Reiter. Sie ritten schnell in westlicher Richtung, ohne nach rechts oder links zu sehen. Er blieb regungslos sitzen, bis der Hufschlag verebbte. Dann stand er leise auf, schlich zum Weg hinüber und kontrollierte ihn in beide Richtungen. Niemand war zu sehen, doch die Gefahr war ganz nah gewesen. Welch ein Glück, dass er nicht auf dem Weg geritten war. Er stieg wieder auf das Pferd und dachte, ich muss mich noch weiter vom Weg entfernen. Diese beiden passten nicht auf, aber wenn sie die Augen aufgemacht hätten, hätten sie mich gesehen oder zumindest meine Spuren. Ich muss noch weiter nach Süden und quer durch den Wald reiten. Er führte den Vorsatz sofort aus, obwohl er bald merkte, dass es nicht leicht sein würde, die richtige Richtung beizubehalten. Gegen Mittag erreichte er einen schmalen Pfad, dem er nach kurzer Überlegung folgte. Ein Weilchen später verzehrte er seinen letzten Apfel. Die Beeren waren bereits aufgegessen. Jetzt besaß er nichts Essbares mehr, aber trotz seines Hungers wollte er sich nicht die Zeit nehmen, danach zu suchen. Nach einer Weile teilte sich der Pfad und Thiuri blieb stehen, weil er sich nicht sicher war, welcher Richtung er nun folgen musste. »He, schönes Pferd und Reiter«, rief plötzlich eine Stimme hinter ihm. »Wo zieht ihr hin? Nicht geradeaus? Nein, nicht geradeaus müsst ihr gehen, sondern diesen Weg.« Thiuri erschrak und sah sich um. Da stand ein menschliches Wesen, das offenbar gerade aus dem Gebüsch hervorgekommen war. Es kam auf ihn zu und wiederholte: Nicht geradeaus, du Fremder, Reiter, Reisender, sondern diesen Weg, den Weg zu meinem Haus. Kommt ihr meinetwegen, schönes schwarzes Pferd und fremder Reiter? Es war eine merkwürdige Gestalt. Ein Mann, gedrungen und kräftig, mit wildem, dunklen Haar und einem kurzen Krausbart. Er war mit einer verschlissenen rotbraunen Hose und einem grauen Schaffell bekleidet. Er stand aufrecht da, die Hände auf dem Rücken und bewegte seine bloßen Zehen. Warum sagst du nicht guten Tag, Fremder, auf schönem schwarzen Pferd? Fragte er. Warum sagst du nicht guten Tag, Reiter und Reisender? Warum sagst du nicht mir guten Tag? Ich bin da nah aus der Waldhütte. Er kam näher und streckte dem Pferd seine Hand hin. »Dein Pferd hat guten Tag gesagt«, meinte er. »Und warum du nicht, fremder Reiter? Du darfst mich den Narr aus der Waldhütte nennen. Das sagen alle, aber meine Mutter nennt mich Marius.«
Was nah ist, weiß jeder, oder? Ja, gut.
»Oh, guten Tag«, sagte Thüri und zog die Zügel an. »Nein, nicht wegreiten«, rief der bärtige Mann. »Nicht wegreiten! Sprich mit mir, fremder Reisender! Komm mit in meine Hütte!« Thüri sah, dass er runde, hellblaue Augen hatte und einen kindlichen Blick. Er guckte enttäuscht und schien überhaupt nicht gefährlich zu sein. »Was soll ich denn sagen?«, fragte der Jüngling. »Du sollst mit mir reden«, sagte der andere. »Erzähl, woher du kommst, wohin du gehst und wer du bist.« »Ich bin der Narr aus der Waldhütte. Ja, so nennen sie mich. Die Holzhacker und die Köhler und mein Vater und meine Brüder sagen es auch. Aber meine Mutter nennt mich Marius.« Er griff nach den Zügeln und schaute bittend zu Thüri empor. »Lieber Marius«, sagte Thüri, »ich habe dir guten Tag gesagt, aber ich kann hier nicht bleiben, um mich mit dir zu unterhalten. Ich habe Eile und muss weiter.« »Warum hast du Eile? Warum? Du darfst ruhig nah zu mir sagen. Das ist mir egal. Ich habe niemals Eile. Und die Bäume auch nicht, wenn sie wachsen. Manche Tiere wohl, aber sie müssen nie weiter, außer den Zugvögeln, wenn es Winter wird. Warum hast du Eile und musst weiter? Komm mit in meine Hütte, dann werde ich meinem Vater und meiner Mutter sagen, dass du meinetwegen kommst, meinetwegen, um mit mir zu reden.« »Ein andermal«, sagte Thüri, während er leicht an den Zügel zog. »Ich kann jetzt nicht mit dir reden, ich muss weiter.« »Weiter, weiter, weiter und noch weiter?« »Ja«, sagte Thüri. »Wohin?«, fragte der Narr. »Wohin gehst du mit Eile, fremder Reiter auf schönem schwarzen Pferd, Reiter mit komischen Kleidern?« Thüri wurde ein wenig ungeduldig. »Ich habe wirklich keine Zeit«, sagte er. »Lass mich weiterreiten.« »Wohin, wohin?«, rief der Narr laut. »Weit weg«, antwortete Thüri. »Hinter der Sonne her? Hinter der schönen, weiß-gelb-orangenen, goldenen Sonne her?« »Ja«, sagte Thüri, »hinter der Sonne her.« Weshalb sprach dieser Narr so laut? Jeder rote Reiter könnte ihn hören. »Es ist niemand da«, sagte der Narr, als hätte er Thüris Gedanken erraten. »Mutter sitzt in der Hütte und spinnt, und Vater kommt gleich nach Hause mit meinen Brüdern.«
Also spinnen, weiß vielleicht nicht jeder, hat so eine Doppelbedeutung. Also spinnen in dem Sinn, der spinnt ja, der hat sie ja nicht alle, aber früher haben die ja Wolle gesponnen, das heißt, da haben die mit so einem Spinnrad aus, weiß der Teufel was, so Fäden gemacht, Schafwolle wahrscheinlich oder was weiß ich. Und die Mutter, die hat das gemacht, ne, die war nicht verrückt, sondern...
Also ich muss unbedingt mir mal ein System angewöhnen, dass ich immer gleich finde, wo ich war. Mutter sitzt in der Hütte und spinnt und Vater kommt gleich nach Hause mit meinen Brüdern. Sie hackt dort im Tal Holz. Er zeigte nach Osten. Es kommt fast nie jemand hierher, fuhr er fort. Und überhaupt niemand zu mir. Sie kommen manchmal, aber nie meinetwegen. Er sah Thüri traurig an. Der junge Mann empfand Mitleid mit ihm. »Wenn ich Zeit hätte, würde ich mit dir reden«, sagte er, »aber ich muss wirklich weiter. Hinter der Sonne her.« »Ja, und nun habe ich schon viel mit dir gesprochen.« »Nicht viel«, sagte der Narr, während er sich den Wuschelbart kratzte. »Nicht viel, du fremder Reisender, hinter der Sonne her.« »Ich möchte auch schon mal hinter der Sonne herlaufen, aber mein Vater sagt, dass sie untergeht und meine Mutter weint, wenn ich weggehe.« »Kommst du zurück, um mir zu erzählen, wo sie untergeht, die Sonne? Oder geht sie nicht dort unter, wo sie wohnt, die Sonne? Kommst du zurück?« »Ja«, sagte Thüri, »ich komme zurück. Und dann werde ich mit dir reden und alles erzählen.« »Alles?« rief der Narr erfreut. »Alles und alles? Kommst du dann zu mir in die Waldhütte?« »Psst«, flüsterte Thüri. »Hast du Angst vor dem Wald, fremder Reisender? Der Wald tut dir nichts Böses an. Und auch die Füchse nicht und die Vögel nicht. Und ich auch nicht.« »Vielleicht sind hier noch andere Dinge«, sagte Thüri leise. »Psst«, machte der Narr. »Was denn? Dinge, die schleichen? Und Schlangen, die zischen? Wer sucht dich, Fremdling?« »Hast du jemanden gesehen?« fragte Thüri beunruhigt. »Nein, nichts«, sagte der Narr. Er zerwühlte seine Haare und zog die Stirn kraus. »Aber ich fühlte Dinge. Ich fühle Dinge, die schleichen und schleifen. Doch sie sind nicht hier. Sie sind noch nicht hier. Ich muss weiter, sagte Thiuri gejagt. Sie sind noch nicht hier, wiederholte der Narr und sah Thiuri an. Du bist ein komischer Fremdling, junger Reisender auf schönem schwarzen Pferd. Hast du Hunger? Thiuri sah sich um und gab keine Antwort. Hast du Hunger? Fragte der Narr, indem er wieder nach den Zügeln griff. Ja, antwortete Thiuri. Dann komm zur Waldhütte, meine Mutter wird dir zu essen geben. Vielen Dank, sagte Thiuri, aber ich muss aufbrechen. Dann nicht, flüsterte der Narr. Du gehst hinter der Sonne her. Wie heißt du, Fremdling? Das kann ich dir nicht sagen, antwortete Thiuri. Jetzt noch nicht. Ein Geheimnis? Fragte der Narr. Bist du jemand mit einem Geheimnis, fremder Reisender? Weshalb denkst du das? Wollte Thiuri wissen. Ich denke nicht, sagen sie. Deshalb bin ich ja ein Narr. Aber ich weiß eine Menge Dinge, die niemand wissen will. Was weißt du denn? Der Narr lachte leise und schaute Thiuri fröhlich an. Du fragst, Fremdling, sagte er. Niemand fragt mich je etwas. Du wirst sehen, was ich weiß. Reite nur weiter, du brauchst nicht zu kommen. Reite weiter, ganz langsam, dann bringe ich dir Essen. Essen, Thiuris Magen knurrte. Mein lieber Narr, sagte er, du darfst aber niemandem verraten, dass du mich gesehen hast. Auch meiner Mutter nicht? Auch deiner Mutter nicht. Ich werde es niemandem erzählen, auch meiner Mutter nicht. Versprich es mir, sagte Thiuri. Ich tue immer, was ich sage, entgegnete der Narr stirnrunzelnd. Kommst du dann zurück, um mit mir zu reden und mir alles zu erzählen? Auch ich tue, was ich sage, antwortete Thiuri lächelnd. Der Narr wandte sich um und lief rasch über den linken Pfad. Thiuri schaute ihm nach, bis er verschwunden war. Dann ritt er langsam geradeaus. Er überlegte, ob er dem Narren noch dringender hätte sagen müssen, dass er ihn nicht verraten dürfe. Ob er ihm wohl folgen würde, um ihm Essen zu bringen? Thiuri hielt sein Pferd an und sah sich um. Niemand war zu sehen. Er wartete einen Augenblick und ritt dann weiter. Kurz darauf hörte er rasche Schritte hinter sich und da kam der Narr wieder angelaufen, mit allerlei Dingen in den Händen. Reite nur weiter, schneller Fremdling, rief er, keuchend. Gleich darfst du essen, er holte Thiuri ein und lief leise pfeifend vor ihm her. So, sagte er nach einer Weile, hier ist das Gras weich und das Wasser süß. Hörst du es? Thiuri hörte tatsächlich Wasser plätschern. Ein kleiner Bach lief ein Stück weit neben dem Pfad her. Der Narr kniete sich ins Gras und legte das, was er in den Händen hatte, auf den Boden, so vorsichtig, als seien es kostbare Schätze. Als Thiuri vom Pferd gestiegen war und sich neben ihn gesetzt hatte, sah er, was es war. Zwei große Stücke Roggenbrot, ein halber Speckpfannkuchen und ein Stück Käse. Für ihn wahrhaftig kostbare Schätze. Alles für dich, sagte der Narr stolz, aus dem Schrank meiner Mutter. Aber sie weiß es nicht. Ich schlich mich hinein und nahm es und sie weiß es nicht. Meinst du, sie würde das gutheißen? Fragte Thiuri. Ich darf ihr ja nichts erzählen, sagte der Narr. Ich habe nichts erzählt und gesagt, es ist ein Geheimnis. Wenn ich zurückkomme, werde ich es ihr sagen und die Sachen bezahlen, sagte Thiuri. Du wirst doch hoffentlich keine Schwierigkeiten bekommen. Schwierigkeiten? Du brauchst nichts zu bezahlen. Ich habe genug. Und meine Mutter findet es gut, auch wenn sie nichts davon weiß. Jetzt isst du, Fremdling, mit einem Geheimnis. Thiuri widersprach nicht. Sein Hunger war zu groß. Er dankte dem Narren und begann zu essen. Zum ersten Mal seit einigen Tagen genoss er eine gute Mahlzeit, obwohl er nicht einmal alles aufaß. Es war genug, um noch etwas für die Zukunft aufzubewahren. Der Narr sah ihm zufrieden zu, während er an seinen Bartlöckchen drehte und bei jedem Bissen nickte. »Willst du auch etwas?« fragte Thiuri, der den Eindruck hatte, dass der Tölpel hungrig war. »Nein, nein«, sagte der Narr, »das ist für dich. Nun gut, gib mir ein Stückchen Käse.« Er aß das Stück, das Thiuri ihm gab, genussvoll auf, weigerte sich jedoch, mehr anzunehmen. »Das war köstlich«, seufzte Thiuri, nachdem er genug gegessen hatte. »Ich bin dir sehr dankbar.« »Du hast ja gar nicht alles aufgegessen«, sagte der Narr. »Hier ist noch ein Stück Brot und etwas Pfannkuchen.« »Darf ich das mitnehmen und aufbewahren? Ich muss noch weit, und dann habe ich was für unterwegs.« »Natürlich«, sagte der Narr, »du musst noch weit, das ist nicht mal genug, aber du kannst auch Beeren essen. Etwas weiter weg gibt es viele blaue Beeren, süße, saure und an den Pflanzen mit den Faserblättern wachsen Wurzeln. Er stand auf und zog eine Pflanze aus dem Boden. Sie hatte eine große Wurzel. Er wischte die Erde ab und biss ein Stück heraus. »Gute Wurzel«, sagte er kaut. Er ging zu dem Pferd und bot ihm den Rest an, der begierig angenommen wurde. »Das weiß ich nun also auch«, sagte Thiuri. »Nochmal, herzlichen Dank. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Führt dieser Weg in westlicher Richtung?« Der Naht zog die Stirn kraus. »Was meinst du? Geht dieser Weg nach Westen, zu der Stelle, wo die Sonne untergeht?« »Oh, wo die Sonne untergeht«, sagte der Naht. »Ja, eine Weile. Dann hört er auf, dieser Weg am kahlen Fleck. Aber du kannst auch ohne Weg weiterreiten, Fremdling, immer weiter und weiter. Nur nicht in diese Richtung«, er zeigte nach Süden. »Denn dort sind gefährliche Dinge.« »Dann werde ich gerade ausreiten«, sagte Thiuri. »Und würdest du bitte daran denken, es niemandem zu erzählen? Hinter mir herkommen vielleicht auch gefährliche Dinge, die mich fangen und töten wollen.« »Es ist ein Geheimnis, fremder Reiter und Reisender. Ich werde niemandem erzählen, dass du mein Essen gegessen hast und dass du hinter der Sonne herreist. Manchmal finde ich Vogelnester mit Eiern darin, aber ich erzähle es nicht meinen Brüdern, denn die wollen sie aussaugen. Das ist das Geheimnis der Vögel.« »Ich werde dein Geheimnis keinem Menschen erzählen, aber du kommst doch zurück und sprichst mit mir.« »Ich verspreche es«, sagte Thiuri ernst. »Wie lange bleibst du weg, Reisender?« »Ich weiß es nicht«, sagte Thiuri seufzend. »Eine lange Zeit, fürchte ich. Aber ich komme zurück. Und das hoffe und will ich jedenfalls.« Er richtete sich langsam auf. »Du kommst zurück«, sagte der Narr, während der Thiuri mit seinen klaren Augen anblickte. »Reite jetzt geradeaus, Fremdling. Laufe jetzt deiner Nase nach, schönes schwarzes Pferd. Aber trink dir nicht aus dem dunklen Tümpel da hinten, denn der gehört nur den Waldgeistern.« Thiuri steckte die Essensreste in die Satteltasche, drückte dem Narr die Hand, stieg aufs Pferd und ritt davon. Er schaute sich noch ein paar Mal um und winkte. Der Waldbewohner stand mit hängenden Armen mitten auf dem Pfad und sah ihm nach. Als Thiuri sich zum dritten Mal umblickte, war er jedoch verschwunden. »Das war ein guter Mensch«, dachte Thiuri, »und ich finde ihn gar nicht so dumm, wenn er auch anders ist als andere Leute.« Er fühlte sich gestärkt und voll frischen Mutes. Der Weg endete tatsächlich auf einer Lichtung, wo Stapel von Baumstämmen lagen. Von dort aus ritt Thiuri geradeaus weiter, quer durch den Wald. Er kam an einen dunklen Tümpel vorbei, der von sehr hohen alten Bäumen umgeben war. Das musste der Tümpel sein, vor dem der Narr ihn gewarnt hatte. Thiuri war schon wieder durstig, aber er befolgte den Rat. Der Tümpel gefiel ihm überhaupt nicht, mit seinem stillen, dunklen Wasser, das auch nicht die geringste Bewegung zeigte. Es konnte durchaus möglich sein, dass dieser Platz verzaubert war. Auf jeden Fall fremd und feindlich den Menschen gegenüber. Er ritt schnell weiter und war froh, als er den Tümpel weit hinter sich gelassen hatte. Allmählich wurde die Gegend hügeliger und wilder. Die Bäume wuchsen merkwürdiger und das Unterholz war dichter. Thiuri sah mannshohen Farn und sich windende Kletterpflanzen, die wie Vorhänge von den Ästen herabhingen. Es war schwierig, rasch voranzukommen. Manchmal bezweifelte er, ob er überhaupt weiter geradeaus geritten war. Als es zu dämmern anfing, fand er einen versteckten Platz in einer flachen, von Sträuchern umgebenen Mulde und er beschloss, dort die Nacht zu verbringen. Hörnerklang. Am folgenden Morgen stieg Thiuri zuallererst so hoch wie möglich auf einen Baum, um von dort aus nach dem Stand der Sonne die Richtung zu bestimmen. Ein Weilchen später war er wieder unterwegs. Er überlegte, wie lange der Ritt durch den Wald wohl dauern würde und ob er wohl weit entfernt vom blauen Fluss herauskommen würde. Der blaue Fluss floss auch durch Dagonauts Stadt und an der Burg Thiuri vorbei, wo Thiuri zu Hause war. Er entsprang im großen Gebirge, floss zurück nach Osten und machte dann eine große Biegung nach Norden am blauen Wald vorbei. Danach floss er nach Südosten durch Dagonauts Stadt und schließlich parallel zur östlichen Grenze des Landes. Thiuri hatte gehört, dass der erste große Weg in der Nähe des Gebirges ein Stück den Fluss entlang lief. Er wusste jedoch nicht, wo die Quelle war, aus der der Fluss entsprang. Von der Stadt Dagonauz bis zu den westlichen Bergen brauchte man über den großen Weg bestimmt 8 bis 10 Tage. Thiuri selbst war noch nie da gewesen, aber reisende und fahrende Ritter hatten es ihm erzählt. Er würde sicherlich länger brauchen, und dann war er ja erst bei den Bergen. Die Reise war weit und der Brief sehr wichtig. Der schwarze Ritter hatte gesagt, dass nicht viel Zeit verloren gehen dürfe. Der schwarze Ritter hätte vielleicht den großen Weg gewählt, aber er wäre auch bewaffnet gewesen. Der Ritt durch den Wald gefiel Thiuri nicht. Er musste aufpassen, dass er sich nicht verirrte, und oft hatte er Mühe, sich einen Weg zu bahnen. Er kam nur langsam voran. Morgens hatte er das letzte Stück Brot aufgegessen, das der Narr ihm gegeben hatte, und musste nun von dem leben, was er fand. Von Früchten und Wurzeln. Er besaß keine Waffen, um Wild zu erbeuten, und um Fallstricke zu legen, fehlte ihm die Zeit. Er hatte sein Gewand gekürzt, indem er unten einen breiten Streifen abgerissen hatte. Das war auch nötig, denn er musste oft ein Stück zu Fuß gehen, das Pferd am Zügel. Den ganzen Tag über begegnete er niemandem. Der Wald sah auch nicht danach aus, als ob je ein Mensch dorthin käme. Am 4. Tag seiner Reise änderte sich das jedoch. Da hörte er hinter sich das Knacken von Ästen und das Geräusch von Stimmen. Er machte sich so unsichtbar wie möglich und wartete ab. Er hörte, dass die Stimmen sich entfernten, doch kurz darauf sah er nicht weit von sich einen Jüngling durch den Wald gehen. Er trug graue Kleidung, war bewaffnet und führte ein Pferd am Zügel. Ab und zu blieb er stehen und blickte umher, aber er sah Thiuri nicht, ebenso wenig wie das schwarze Pferd. Nach kurzer Zeit verschwand er, aber Thiuri hörte, wie er mit jemandem redete. »Wo sind sie nur alle geblieben?« »Sie jagen weiter nördlich«, sagte eine andere Stimme. »Hast du etwas gesehen?« »Nichts, auch keine Spuren. Aber die lassen sich hier nur schwer feststellen. Es ist so wüst in diesem Wald, man kann tagelang suchen, ohne jemanden zu finden. Trotzdem muss er hier sein.« »Ich sehe nur Bäume, Bäume und nochmals Bäume«, sagte die andere Stimme enttäuscht. »Und Dornen und Kriechpflanzen, um darüber zu stolpern. Es ist wahr. Dieser Wald ist ein fantastischer Ort, um sich zu verstecken. Für einen, der sich nicht finden lassen will.« Die Stimmen wurden undeutlicher und schließlich unverständlich. Dann klang in der Ferne der helle Ton eines Jagdhorns. »Komm mit«, hörte Thiuri rufen. Kurz darauf war es still. Thiuri legte seinen Arm um den Hals des Pferdes und flüsterte: »Wer war das? Ein paar Jäger aus einer Jagdgesellschaft? Aber was jagen sie denn hier?« Das Pferd gab keine Antwort, doch der junge Mann hatte trotzdem das Gefühl, dass es ihn verstand und dass es sich seine eigenen Gedanken über die Menschen machte, die im Wald umherschwärmten. »Wenn ich gut aufpasse, werden sie mich nicht sehen«, dachte Thiuri. Er seufzte. Ob er wohl immer so weiterreisen musste, voller Argwohn und Angst vor Feinden? Er ging doppelt vorsichtig weiter, sah jedoch niemanden mehr. Allerdings hörte er in der Ferne ein paar Mal noch die Klänge des Horns. Ritter Fatuma hatte auch ein Horn, ein berühmtes Horn. Vor langer Zeit hatte er damit seine Mannen zum Kampf zusammengerufen, als Feinde aus dem Osten ins Land einfielen. Thiuri war eine Zeit lang sein Schildknappe gewesen und hatte oft atemlos gelauscht, wenn der Ritter von seinen Abenteuern erzählte. Und jetzt steckt er selbst mitten in einem Abenteuer. »Vielleicht wird später einmal mein Schildknappe atemlos lauschen, wenn ich davon erzähle«, dachte er, »falls ich mit heiler Haut davonkomme und wenn ich jemals Ritter werde.« Am Nachmittag änderte der Wald erneut seinen Charakter. Er war nicht mehr so dicht und die Bäume mit ihren geraden, dünnen Stämmen ragten hoch empor. Thiuri konnte sehr weit sehen. Der Wald glich einem Saal mit einem glimmenden Moosboden und vielen Säulen. Hier war das Reiten kein Problem, andererseits konnte ihn jeder schon von weitem sehen. Das war kein angenehmer Gedanke, vor allem, als er in der Ferne wieder das Hornblasen hörte. Nach einer Weile erreichte er ein flaches Tal, durch das ein Bach floss. wie viele Bäche plätscherten durch den Wald. Hier standen niedrige Sträucher mit gelben Blüten. Er ritt hinunter und beschloss, bis zum Abend hier zu bleiben und sich auszuruhen. Danach würde er im Dunkeln weiterreiten, das schien ihm sicherer zu sein. Unter einem überhängenden Strauch legte er sich hin und schlief ein. Als er wach wurde, war es schon dunkel. Er tastete sich kriechend bis zum Bach vor, beugte sich hinab, um zu trinken. Da sah er etwas Merkwürdiges. Ein leuchtendes Pünktchen, das sich unter seinem Kopf hin und her bewegte. Einen Augenblick dachte er, dass es ein Glühwürmchen sei und streckte unwillkürlich die Hand aus, um es zu fangen. Er fing es auch. Es war hart und rund. Überrascht merkte er, dass es der Ring des Schwarzen Ritters war, der an einer Schnur um seinen Hals hing. Er betrachtete ihn andächtig. Ja, der Stein darin gab Licht im Dunkeln. Es war ein schwaches Licht, wie von einem fernen Stern, aber doch gut sichtbar. Es schien ein letzter Gruß des Ritters mit dem weißen Schild zu sein. Eine Erinnerung an das Versprechen, das er gegeben hatte. Thiuri fühlte Tränen in den Augen. Er löste die Schnur und schob den Ring über seinen Finger. Dieser Ring wird mich beschützen und leiten, dachte er. Und mein Versprechen werde ich halten, ganz gleich, wie schwer es sein wird. In dieser Nacht kam er ein gutes Stück voran und er fürchtete weder die Finsternis noch geheimnisvolle Geräusche. Manchmal sah er zwischen den Bäumen einen Stern strahlen, wie einen Bruder des Steins, der sich in dem Ring befand. Er ritt weiter im Grau des anbrechenden Tages, als die Vögel zu zwitschern begannen, und hielt erst an, als es vollständig hell war. Nach einer kurzen Ruhepause ging er auf die Suche nach etwas Essbarem. Danach ritt er wieder weiter. Es war kein Mensch zu sehen. Er sah, dass das Gebiet zu seiner Linken im Süden zu steigen begann. Die Bäume standen schon auf höheren Hügeln. Er überquerte einen Pfad, der von den Hügeln in Richtung Norden lief. Vielleicht führte er zum großen Weg. Ein Pfad bedeutete, dass Menschen in der Nähe sein konnten. Hier werde ich mir ein verstecktes Plätzchen suchen, dachte er. Zwischen den Hügeln wird wohl eins zu finden sein. Außerdem ist es Zeit auszuruhen. Ganz bestimmt für den schwarzen Träger. In der Nacht werden wir dann weiterreisen. Er fand einen Ruheplatz und nachdem er die Kordel um seine Taille enger geschnallt hatte, denn es war nichts Essbares zu finden, legte er sich hin und versuchte zu schlafen. Halb im Schlaf hörte er wieder Hörnerklang. Heute Nacht geht's weiter, dachte er noch.
Und schlief ein. Das war's für heute. Jetzt ist ein Kapitel zu Ende und ich glaube, dass das gestern ungünstig war, wenn wir zwischendurch aufhören müssen. Ich mache euch mal wieder laut oder macht es selber, weiß ich jetzt gar nicht.
Ich bin wieder laut.
Ja. Frage wäre, welche Zeit euch am besten passen würde. Ist es besser so wie heute, lieber ein bisschen später? Ich glaube, 7 Uhr ist auch gar nicht so schlecht, weil dann geht es für den anderen, einen oder anderen vielleicht auch gleich Richtung Bett. Lieber ein bisschen früher oder ein bisschen später?
Ich finde es so gut.
7 Uhr gut?
Mama.
Bitte?
Ich frag.
Ja, genau, frag mal.
7 ist gut.
7 ist gut.
Früher auch gut oder sogar ein bisschen besser. Also die Zeit von gestern,
5:30. Später.
Ja.
Weil also wir haben mich gerade noch so geschafft.
Was habt ihr gerade?
Weil wir mussten halt essen.
Das ist gut. Ja, das glaube ich, dass 7 Uhr ganz gut ist, weil dann vielleicht die meisten schon mit Essen fertig sind. Ich glaube, dass 6:30 nicht so gut ist, weil das offenbar verbreitete Essenszeit ist und dass 7 dann möglicherweise die meisten schon fertig sind und dass das vielleicht nach dem Essen ganz schön ist.
Ich habe noch nicht gegessen.
Du hast doch gar nicht gegessen. Wieso hast du heute nicht dabei gegessen?
Ich weiß doch nicht, warum. was es heute gibt.
Okay. Okay. Okay, ganz kurzer Rückblick noch zur heutigen Geschichte. Also was ich besonders schön fand, wie der Theory diesem Narr begegnet ist. Ne? Man könnte ja sagen, der hatte jetzt im Moment ja echt auch andere Sorgen, so von wegen kein Geld, keine Waffen, schwieriger Auftrag. Und dann begegnet einem so ein seltsamer Vogel und der hat sich trotzdem die Zeit genommen, hat sich mit dem unterhalten, hat ihn auch einigermaßen ernst genommen und letzten Endes ist er ja dafür sogar noch belohnt worden, weil er richtig Essen gekriegt hat. Das fand ich sehr sympathisch von unserem Helden. Okay, kleiner Ausblick schon mal auf morgen, wie das nächste Kapitel heißt. Die Räuber. Alles klar. Also bis morgen.
Tschüss.
Ciao. Wer will, kann noch ein bisschen mit dem Programm rumspielen, Nils. Ich lasse es noch ein bisschen an.
Ciao, Martin.
Ciao.